Hört Gottes heiliges Wort aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 8 bis Kapitel 4, Vers 2. Und sie hörten Gott, den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn unter den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm: Wo bist du? Er aber sprach: Ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du nicht gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du solltest nicht davon essen? Da sprach Adam: Die Frau, die du mir gegeben hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Frau: Warum hast du das getan? Die Frau sprach: Die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will dir viel Mühsal schaffen, wenn du schwanger wirst. Unter Mühen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen soll nach deinem Mann sein, er aber soll dein Herr sein. Und zum Mann sprach er: Weil du gehorcht hast der Stimme deiner Frau und gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, verflucht sei der Acker um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du dich von ihm nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen, und du sollst das Kraut auf dem Felde essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zu Erde werdest, davon du genommen bist. Denn du bist Erde und sollst zu Erde werden. Adam aber nannte seine Frau Eva, denn sie wurde die Mutter aller, die da leben. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Röcke von Fellen und zog sie ihnen an. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nur nicht ausstrecke seine Hand und breche auch von dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Da wies ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, dass er die Erde bebaute, von der er genommen war. Und er trieb den Menschen hinaus und ließ lagern vor dem Garten Eden die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Baum des Lebens. Aber Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Und gebar den Kain und sprach: Ich habe einen Mann, nämlich den Herrn. Danach gebar sie Abel, seinen Bruder. Und Abel wurde ein Schäfer, Kain aber wurde ein Ackermann. Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Wir bitten dich, gieße deinen Heiligen Geist über uns aus und segne so das Wort von deiner Gnade in Jesus Christus an uns. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, wer bin ich? Woher komme ich? Wo gehe ich hin? So oder ähnlich lautende Fragen haben Menschen sich schon immer gestellt, soweit wir das zurückverfolgen können. Antworten fallen dabei so unterschiedlich aus, wie wir Menschen selber sind. Bei den alten Völkern gab es die unterschiedlichsten Schöpfungslegenden. Aber auch damals gab es schon Völker, die an eine ewige Schöpfung glaubten, also daran, dass die Natur für immer Bestand hat, oder an den Zufall. Am weitesten ist heute in unserer Welt, vor allen Dingen im Westen, der Gedanke verbreitet: Wir haben uns entwickelt. Alles hat einmal mit einem großen Knall angefangen. Und dann sind erst Dinge entstanden und die wurden immer komplexer. Und nach vielen Jahrmilliarden hat sich dann das erste Leben entwickelt. Und das entwickelt sich weiter und weiter und immer höher. Fressen, töten, der stärkere, schnellere und bessere arbeitet sich an die Spitze vor, bis wir dort angekommen sind, wo wir heute stehen. Natürlich wirft das neue Fragen auf. Sind wir wirklich nur ein Zufallsprodukt, also eine Laune der Natur? Gibt es uns, weil wir die Besten, die Klügsten, aber auch die brutalsten und erfolgreichsten in einem mörderischen Wettbewerb sind? Die Antwort, die die Bibel, die Gottes Wort uns gibt, sieht ganz anders aus. Die Bibel redet von einem Schöpfer, der einen Plan hat. Sie redet von einem liebevollen Gott, der in nur 6 Tagen eine wunderbare Welt geschaffen hat. Und dieses Thema wird an anderen Stellen der Bibel immer wieder aufgegriffen. Zum Beispiel im 136. Psalm. Der beginnt mit einem Loblied der Schöpfung und dann redet er von der Erhaltung des Volkes Gottes. Das Besondere an diesem Psalm ist, dass er im Gegensatz zum Schöpfungsbericht einen Blick ins Herz des Schöpfers ermöglicht. 26 Verse ist dieser Psalm lang, allein 9 drehen sich um die Schöpfung. Und am Ende eines jeden Verses wiederholt sich das, womit der Psalm beginnt, den Blick in Gottes Herz, denn dort lesen wir jedes Mal, denn seine Gnade währet ewiglich. Es ist die Gnade, die Güte Gottes, seine anhaltende treue Liebe, wie man das Wort auch übersetzen kann, dem wir schon unser Dasein verdanken und allem, was dazugehört. Mit dem heutigen Sonntag beginnt die christliche Kirche auf Erden ein neues Kirchenjahr. Und es heißt so, damit wir es vom normalen Kalenderjahr unterscheiden können, das alte läuft ja noch ziemlich genau einen Monat. Dieses Jahr hat aber auch noch einen anderen Namen. Es heißt nämlich auch das Gnadenjahr. Und das weist sehr schön auf das hin, was die christliche Kirche im Lauf dieses Jahres sozusagen im Schnelldurchlauf noch einmal durchlebt. Wir werden, so Gott will, durch die Geschichte Gottes mit uns seinen Kindern gehen. Wir werden Fragen stellen und Fragen beantwortet bekommen wie ist es so weit gekommen, dass wir so sind, wie wir sind? Woher kommen also unsere Probleme, unsere Not, unsere Schmerzen? Warum gibt es Leid und Schuld in dieser Welt? Und noch viel wichtiger, gibt es eine Lösung dafür? Und wenn ja, wie sieht sie aus? Die Antwort ist immer dieselbe, denn seine Gnade währet ewiglich. Und dieses Thema soll uns ein ganzes Jahr beschäftigen und wir wollen heute damit anfangen. Passenderweise am Anfang. In der Adventszeit richten wir den Blick auf den Anfang. Nicht nur auf den Anfang dieses Gnadenjahres, sondern auf den Anfang unseres Daseins, auf den Anfang unserer Probleme, auf den Anfang unserer Rettung und auf den Anfang unseres Glaubens. Der Anfang der Bibel berichtet vom Anfang aller Dinge. Wir erfahren, wie Gott die Welt in 6 Tagen ins Dasein gesprochen hat. Und dann, am 6. Tag ist plötzlich alles anders. Gott, der bisher geredet hat, wird nun handgreiflich. Er schafft den Menschen, doch er spricht nicht, es werde ein Mensch, was zweifellos ausgereicht hätte. Nein, in seiner Liebe und Güte formte Gott höchstpersönlich den ersten Menschen aus Erde und bläst ihn dem Atem des Lebens ein. Und genauso ist es dann bei der Frau. Da sagt Gott auch nicht, es werde eine Frau, sondern er lässt Adam einschlafen, entnimmt ihn eine Rippe und baut daraus die erste Frau. Und am Ende steht das Urteil Gottes über dem Werk seines Wortes und über dem Werk seiner Hände, dem Werk seiner Gnade, seiner nicht wankenden Liebe zu uns. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Wir sind eine Folge der Liebe Gottes. So sehr hat Gott uns geliebt, dass er Mann und Frau schuf. Dazu eine ganze Welt voller Wunder. Universen, Galaxien, Sonnensysteme, Sternen, Planeten und Monde. Gott schuf aber auch Gebirge, Ozeane, Meere, Seen, Flüsse, Teiche und Bäche. Er machte Tag und Nacht, unzählige Lebewesen, die unsere Welt bevölkern. Und mitten hinein in diese Welt pflanzt Gott einen besonders herrlichen und wunderbaren Garten, mit den unterschiedlichsten essbaren Bäumen ausgerüstet. Und dort setzt er die ersten beiden Menschen hinein. Dazu den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sowie den Baum des Lebens. Und er gibt uns einen Auftrag. Wir sollen uns um den Garten kümmern, die Schöpfung an Gottes Stelle regieren, für sie sorgen und sie verwalten. Wir sollen uns ausbreiten und die ganze Welt füllen. In seinem Ebenbild geschaffen, gut, heilig und rein, sollen wir diese Welt gut und heilig bewahren, in ihr arbeiten, miteinander leben, uns fortpflanzen, Kinder bekommen und Kinder großziehen. So sieht der Anfang unseres Daseins aus. Doch dabei bleibt es nicht. Wir alle wissen, so sieht unsere Welt heute nicht mehr aus. Sie ist gezeichnet von Menschen, die sich vor allem um sich selbst drehen. Sie ist gezeichnet von Not und Leid, von Tod und Tränen, von Elend, von Ausbeutung und Krieg. Es ist eine Welt, die unter einem Fluch steht. Es ist eine kaputte Welt, die trotz aller Schönheit, die wir immer noch erkennen können, alles andere als vollkommen ist. Wie konnte es so weit kommen? Wie konnte aus dem sehr gut, aus der vollkommenen Schöpfung Gottes, die Welt werden, in der wir noch heute leben? Nun, die Bibel zeigt uns auch den Anfang unserer Probleme. Wir Menschen waren nicht mit dem zufrieden, was wir hatten. Als der Teufel kam, einer der mächtigsten Engel Gottes, der sich gegen den Herrscher und Schöpfer dieser Welt aufgelehnt hatte, da zettelte der Teufel einen Aufstand an. Und weil er gegen Gott nicht ankam, dem er doch so gern gleichen, ja, den er ersetzen wollte, wurde er mit seinen himmlischen Anhängern hinausgeworfen. Und aus Rache will er nun Gottes Werk gegen ihn verwenden. Das, was Gott am meisten liebt, nämlich seine Schöpfung und uns, das will der Teufel ihm nehmen. Und so sieht es sein teuflischer Plan vor. Er will Gott selbst dazu bringen, den Menschen zu töten. Und so verführt er die ersten Menschen. Er bringt sie dazu, dass sie nicht mehr auf Gottes Wort hören, sondern auf ihre eigenen Gedanken und Vorstellungen. Er verspricht ihnen, ihr könnt sein wie Gott. Er flüstert ihnen ein, Gott ist nicht wirklich gut. Gott enthält euch Dinge vor. Gott enthält euch Dinge vor, die ihr nicht nur haben wollt, sondern die euch auch zustehen. Und wir haben lieber auf ihn gehört, die wir doch Gott ähnlich waren, denn er hat uns ja nach seinem Bild geschaffen. Wir hörten und hören auf den Teufel statt auf unseren himmlischen Vater. Und so ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge der Sünde der Tod. Der Mensch wurde sterblich und hier geschieht nun das große Wunder. Am Anfang unseres Textes hatten wir gehört, wie Gott in den Garten kommt, als der Tag kühl geworden ist. Und Adam, der läuft ihm nun nicht mehr entgegen mit seiner Frau, sondern er versteckt sich vor dem Angesicht Gottes. Und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Machen wir uns an dieser Stelle nichts vor. Gott sieht seine Schöpfung. Als der Allgegenwärtige und Allwissende wusste Gott ganz genau, was vorgefallen ist. Doch er regnet nun nicht Feuer und Schwefel vom Himmel. Er löscht die ganze Schöpfung nicht aus, oder doch zumindest die Menschen, um noch einmal von vorn zu beginnen. Er erscheint auch nicht in seiner Macht und Herrlichkeit vor Adam und Eva und donnert sie an. Was habt ihr getan? Um sie dann mit einem Blitzschlag auszulöschen. Nein, Gott fragt, wo bist du? Und dann, ja dann ist das Erstaunliche, dass Gott eben nicht auf der Suche nach Informationen ist, denn er weiß ja schon alles, sondern er ist auf der Suche nach seinen verlorenen Geschöpfen. In seiner Liebe und Güte, die sich hier noch deutlicher und viel herrlicher zeigt als in der Schöpfung der Welt, beginnt Gott unsere Rettung, unsere Erlösung. Und dazu hält er uns als erstes unser Problem vor Augen, nämlich den eigenen Ungehorsam, wörtlich unser Nicht-Hören-Wollen auf sein Wort. Wir Menschen meinen es besser zu wissen als Gott. Wir sind wie der mündige Verbraucher, der sich ein neues, kompliziertes elektronisches Gerät oder ein großes Möbelstück zum selber Zusammenbauen gekauft hat, und als erstes nichts Besseres zu tun hat, als die Bedienungsanleitung mit den Worten Anleitungen sind etwas für Schwächlinge in den Papierkorb zu werfen. Gott zeigt, dass wir nur mit ihm, nur im Hören auf sein Wort ein gutes, erfülltes und gesegnetes Leben haben. Und dann zeigt er uns, wie die Lösung unserer Probleme aussieht. Adam versucht, der Frau und Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und die Frau versucht das Gleiche, indem sie sagt, die Schlange war's. Und dann spricht Gott die Schlange an. Doch im Gegensatz zu Menschen fragt Gott den Teufel nicht. Er sagt nur voraus, wie diese Geschichte ausgehen wird, indem er uns den Anfang unserer Rettung zeigt. Weil du das getan hast, seist du verflucht, verstoßen aus allem Vieh und allen Tieren auf dem Feld. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Erde fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen, der soll dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Feindschaft wird herrschen zwischen der Frau und ihrem Nachkommen und zwischen denen des Teufels. Seit jenem Tag im Garten Eden ist unsere Welt in zwei Bereiche geteilt. Der eine, der zur Frau gehört, zu Gott, und die, die auf den Teufel hören. Selbst wenn sie leugnen, dass es so etwas wie einen Teufel gibt. Mit anderen Worten, es gibt Gläubige und Ungläubige. Doch vor allen Dingen sehen wir hier das allererste Evangelium. Die allererste frohe Botschaft von unserer Rettung. Denn diese Feindschaft, die zwischen dem Teufel und der ungläubigen Welt einerseits und den Gläubigen und Gott andererseits herrscht, die verwandelt sich mitten im Satz in eine Person. Sie hat einen Namen. Wie Gott in den Garten kommt, um mit Adam und Eva zu reden, um sie zu suchen, damit sie gerettet werden, so kommt Gott in unsere Welt. Geboren von einer Frau und doch in der Lage, der Schlange, dem listigen und mächtigen Teufel, den Kopf zu zertreten. Dabei würde er selbst den Tod erleiden, aber doch siegreich hervorgehen. Was in unserer deutschen Übersetzung etwas untergeht, ist die eigenartige Wortwahl Gottes. Er redet, wo wir vom Nachkommen der Frau lesen, vom Samen der Frau. Und dabei wissen wir doch alle aus der Biologie, dass Männer Samen und Frauen Eier in sich tragen. So dürfen wir einen ersten Blick in das große Geheimnis Gottes werfen. Da kommt einer, der nicht auf natürliche Art und Weise gezeugt und geboren wird. Nicht durch Mann und Frau, sondern nur von der Frau. Er wird nur ihr Nachkomme sein. Und dieser Nachkomme ist zugleich viel mehr. Schon hier wird angedeutet, dass er mehr sein muss als Adam und Eva. Denn was die vollkommene Schöpfung Gottes, Adam und Eva in der Unschuld vor dem Sündenfall, als das Ebenbild Gottes in ihnen noch ungetrübt vorhanden war, als sie ohne Sünde rein und heilig waren, nicht vermochten, nämlich den Einflüsterungen des Teufels zu widerstehen, das würde dieser Nachkomme tun. Und er würde dem Teufel nicht nur widerstehen, sondern ihn besiegen. Und wir sehen auch, wie groß und gewaltig dieser Kampf sein wird. Denn auch dieser verheißene Retter wird den Sieg durch seinen Tod erringen. Wie haben Adam und Eva diese Worte gehört? Wie haben sie sie verstanden? Nun, das zeigt uns der Schluss unseres Textes. Unmittelbar nach dieser Ankündigung Gottes und dem Fluch, den er nicht über die ersten Menschen, sondern über die Schöpfung ausspricht, gibt Adam seiner Frau einen neuen Namen. Namenswechsel in der Bibel sind wichtig. Denken wir an das Beispiel von Jakob, dem Betrüger, der zu Israel, dem Gotteskämpfer, wird. Bisher hieß die Frau an Adams Seite einfach nur Frau. Doch nun heißt sie Eva, die Mutter aller Lebendigen oder wörtlich übersetzt die Mutter des Lebens. Man könnte also sagen, in seiner Vorfreude erwartet Adam die Rettung von Eva. Er begeht, so könnte man das sagen, einen frommen Fehler. Und Eva geht es wenig später ganz ähnlich. Das Wort Gottes hat in den beiden den rettenden Glauben geweckt, dessen Anfang wir hier miterleben. Adam und Eva werden von Gott aus dem Paradies vertrieben. Sie müssen in die Welt jenseits Edens gehen, um dort zu leben. Und dann wird Eva schwanger und bringt einen Sohn zur Welt. Und nachdem wahr geworden ist, was Gott über Schmerzen und Mühsal bei der Geburt vorhergesagt hat, kann sie voller Freude oder besser gesagt voller Freude nicht ausrufen, sondern bekennen: Ich habe einen Mann, nämlich den Herrn. Das ist schon eine eigenartige Geburtsanzeige. Nicht einen Jungen, sondern einen Mann. Einer, der stark und mächtig und bereit ist zu arbeiten, zu leben und zu kämpfen. Doch dieser Mann ist zugleich mehr als ein Mensch, nämlich er ist der Herr. Hier steht Gottes Eigenname Jahwe im biblischen Text. In ihrer Vorfreude, in ihrem Glauben auf den versprochenen Retter und seine Erlösung begeht Eva einen frommen Fehler. Sie ist davon überzeugt, mein Sohn, der jetzt geboren ist, ist niemand anderes als dieser Retter, den Gott versprochen hat. Und diese Hoffnung schimmert im ersten Buch der Bibel gerade immer wieder hindurch, vor allen Dingen, wenn es um erstgeborene Söhne geht, denken wir zum Beispiel an Noah. Ob er wohl der verheißene Erlöser sein wird? Haben Adam und Eva also verstanden, was Gott ihnen verheißen hat? Ja, ganz gewiss. Sie wussten genau, was Gott ihnen verspricht. Sicher, sie kannten noch nicht alle Einzelheiten. Von Jesus, Maria und Josef und Bethlehem wussten sie nichts. Sie wussten auch nicht, wie lange die Vorbereitungszeit sein würde, die Gott sich nimmt, ehe er die Erlösung der Welt durch seinen Sohn vollendet. Aber sie glaubten daran, dass es geschieht. So wie wir auch. Wir wissen viel mehr als unsere ersten Eltern. Aber in den Grundzügen hätten auch sie die folgenden Worte von ganzem Herzen mitsprechen können. Ich glaube, dass Jesus Christus, wahrhaftiger Gott, vom Vater geboren in Ewigkeit und auch wahrhaftiger Mensch, von der Jungfrau Maria geboren, sei mein Herr, der mich verlorenen und verdammten Menschen erlöst hat, erworben und gewonnen von allen Sünden, vom Tod und von der Gewalt des Teufels. Nicht mit Gold oder Silber, sondern mit seinem heiligen, teuren Blut und mit seinen unschuldigen Leiden und Sterben, damit ich sein Eigen sei und in seinem Reich unter ihm lebe und ihm diene, in ewiger Gerechtigkeit, Unschuld und Gerechtigkeit. Gleich wie er ist auferstanden vom Tode, lebt und regiert in Ewigkeit, das ist gewisslich wahr. Gottes Liebe offenbart sich am Anfang dieser Welt, in der Erschaffung aller Dinge und besonders in der Erschaffung der ersten Menschen. Doch viel größer und herrlicher offenbart sich diese unveränderliche, unvergängliche, treue Liebe in seinem Verhalten, nachdem wir Menschen von ihm abgefallen und zu seinen Feinden geworden waren. Gott will uns nicht richten, er will uns nicht verdammen, er will uns nicht den verdienten zeitlichen und ewigen Tod sterben sehen. Nein, Gott will uns retten. Und dazu kommt der Jesus Christus in diese Welt. Der Schöpfer wird zum Geschöpf. Gott kommt zu uns. Die Krippe und das Kreuz sind seine Zeichen, heißt es in einem Lied. Hier offenbart sich das ganze Ausmaß und die Größe, mit der Gott die ganze Welt und besonders dich und mich geliebt hat. Hier ist der Anfang vom Gnadenjahr des Herrn, der Anfang unserer Rettung, der Anfang unseres Glaubens. Gott stirbt am Kreuz, damit wir leben. Und er schenkt uns diese Rettung durch sein Wort, das auch im Wasser der Taufe wirkt und besonders an seinem Tisch, zu dem wir auch heute alle eingeladen sind, auf dass wir in seinem Leib und seinem Blut den Preis unserer Erlösung empfangen. Gottes Leib und Gottes Blut, für dich gegeben und vergossen zur Vergebung deiner Sünden. Komm, schmeck und sieh, wie freundlich unser Herr ist. Amen. Und der Friede Gottes, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann, der bewahre eure Herzen und Gedanken im Glauben an Christus Jesus. Amen.